Er war durch die Schluchten aufgerissener Straßen gegangen und hatte verkohlte Bäume gesehen, deren Stämme wie hohle Zähne waren, nur dass noch Äste wie Galgen herausragten, an denen Erhängte baumelten. Deserteure, die meisten kaum älter als er. Sollten sie die herunterschneiden und auch wieder in eine Bank des Maximilians-Gymnasiums klemmen, damit sie mit ihren leer gepickten Augenhöhlen in Lateinbücher starren konnten? Wenn das nicht möglich war, dann war es für ihn, den Davongekommenen, auch nicht möglich. Er fand, er war denen, die weniger Glück gehabt hatten, etwas schuldig. Schöne Mädchen umarmen, volle Teller leeren, treue Hunde halten, vor Wärme dampfende Pferde reiten, nach Italien reisen, in spiegelndem Wasser Geheimnisse entdecken, sich auf Marktplätze stellen und mit Geschichten statt Pinienkernen handeln, sich in Abenteuer stürzen, deren Ausgang ungewiss war, aufs Ganze gehen, ohne etwas zurückzuhalten, keinen Groschen für ein Alter aufsparen, das man nie erreichen würde. Er wollte nichts lernen, er wollte leben, am Leben verglühen, nicht am Tod. Weil die, die an den ausgebrannten Bäumen hingen, die unter den Trümmern verrotteten, die Wahl nicht mehr hatten. Der Vater lebte auch. Er kam im Sommer aus amerikanischer Gefangenschaft, sprang vor dem Haus von einem Armeelaster und erklomm mit schweren Schritten die Stiege. So dürr war er, dass sich seine langen, kantigen Knochen durch das verschossene Hemd abzeichneten. Es erfüllte Michael mit einer seltsamen Scheu, ihn zu berühren, ihn zu umarmen, wie es doch aber ein jeder tat, der auf wundersame Weise einen Menschen aus der Hölle zurückbekam. Dabei sah der Vater nicht anders aus als all die anderen, die mit ihren Lebensmittelkarten in den endlosen Schlangen standen, vor dunklen Geschäften, in denen es weder Fleisch noch Fett, weder Kartoffeln noch Mehl, sondern im besten Fall Steckrüben zu kaufen gab. Michael sehnte sich nach ihm. Doch berühren war schwierig. Dem Vater schien es nicht anders zu ergehen. Michael kann seine Freude nicht zeigen. Konnte er damals schon nicht, im Frieden. Wie soll er's dann erst heute? Aber du freust dich, nicht wahr, Michael? Auch wenn du's nicht zeigst. Wir freuen uns ohne Ende. Es wird alles anders, Edgar. Das ganze Leben muss jetzt doch anders werden.
Ohne Ende? Der Vater grinste schief. Michael begriff und zwang sich zu lachen.
Mach damit keine Witze, herrschte die Mutter den Vater an. Weißt du, was ich deinetwegen ausgestanden habe? Kannst du das überhaupt ahnen, du, der du nie um einen Menschen Angst gehabt hast, sondern immer nur um dein gottverdammtes Lebenswerk?
Sie sah in sein Gesicht und schwenkte urplötzlich um, packte ihn bei seinem dünnen Arm und versuchte, ihn vor den Schrank zu ziehen, eines von drei Möbelstücken im Raum.
Sieh doch! Ich habe deinen Schrank gerettet, den du für Michael bemalt hast. Aus den Trümmern habe ich den ausgegraben, und ist es nicht ein Wunder, dass er ganz unbeschädigt ist? So ist ja doch noch etwas von dir da, und du brauchst nicht zu verzweifeln. Kannst jetzt, wo die Braunen weg sind, noch einmal neu anfangen.
Er blickte auf sie hinunter, als hätte er Mühe, sich zu erinnern, wer sie war. Die sind nie weg, die Braunen. Die kleiden sich jetzt nur in Grau.
Die Mutter stieß ihn von sich. Was sie schrie, hörte Michael sich nicht mehr an. Er drehte sich um, nahm seine Joppe vom Haken und ging zu Hiltrud. Hiltrud, deren Eltern zu Steiners Christengemeinschaft gehörten, saß drei Straßen weiter in einem Haus, das nur zur Hälfte noch stand, und spielte in einem Zimmer, das ansonsten leer war, auf einem Flügel. Wenn Michael kam, hörte sie damit auf und hob die Hände von den Tasten.